In der heutigen Folge spreche ich mit Sebastian Borggräbe von der Product Masterclass, an der ich gerade im Moment teilnehme. Da geht es darum, wie man als Product Manager, Product Owner langfristig besser wird. Also einfach eine Weiterbildungsmaßnahme, die mir gefällt, die mir Spaß macht, wo ich gerade gut was mitnehmen kann. Und dementsprechend habe ich mir den Sebastian eingeladen. Habe festgestellt, er hat einen ultra spannenden Lebenslauf, viele verrückte Dinge gemacht und auch viel unternehmerischen Background. Hat dann als Interim Product Manager bei ShareNow gearbeitet, bei DriveNow, bei Unilever, bei Sixt und so weiter. Und durch den Lebenslauf führen wir ein bisschen durch. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Gehen dann noch ein bisschen auf das Thema Produktmanagement ein und was Produktmanagement ausmacht, was man da gut machen kann, für welche Firmen das wichtig ist, vielleicht nicht projektbasiert zu arbeiten, sondern produktbasiert zu arbeiten oder der Unterschied liegt. Genau, und ich würde sagen, wir starten rein. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Heute habe ich den Sebastian Borggräbe hier und du bist CPTO bei der Product Masterclass. Erklär mal, was ein CPTO macht.
Ja, also ich meine, man muss natürlich immer fairerweise sagen, so gerade im Firmenbereich unter 100 Mitarbeitern oder so ist halt immer sowieso die C-Level-Bezeichnung irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht. Da kann sich ja jeder geben, was er will. Ne? Aber CPTO ist quasi Chief Product und Technical Officer, wenn man es, es gibt es auch noch so gedreht, also CTPO lese ich mittlerweile auch häufiger. Aber ja, so der Fokus ist bei mir auf Produkt und Tech.
Mhm. Ich habe eine Werbeanzeige von euch gesehen bei Instagram und das ist das erste Mal und einzige Mal, wo mir das jemals passiert ist, wo ich draufgeklickt habe und dann auch noch gekauft habe.
Oh, das war wohl gut dann, ne?
Ja, ich bin jetzt wohl in dieser Product Masterclass, weil ich es extrem wichtig finde, einfach quasi als Product Owner, Product Manager da auch besser zu werden und merke quasi gerade das Thema Stakeholder Management ist was, wo ich auf jeden Fall davon profitiere, quasi da auch andere Perspektiven mal mit reinzubekommen und um Werkzeuge an die Hand zu bekommen. Bevor wir auf die Product Masterclass eingehen und auf Themen rund um das Thema Produkt, würde ich aber ganz gerne einmal ein bisschen durch deinen Lebenslauf durchführen, damit die Leute wissen, wer du bist und was du machst und so weiter. Okay. Du hast in frühen Jahren schon angefangen als CTO. Das ist die erste Stelle, die ich bei dir sehe. 2011, Loyally LTD. Erzähl mal, was du da gemacht hast.
Wir müssen sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, aber noch das ist weiter? Nicht mehr im LinkedIn-Lebenslauf. Also vielleicht hole ich da mal aus. Ja? Also ich bin einer dieser Kellerkinder, die halt irgendwie im Alter von 14 angefangen haben, im elterlichen Keller mit Tech und Programmiersprachen rumzuspielen. Ja? Und ich habe irgendwie relativ früh, also das war halt irgendwie so in den frühen 2000ern, bin ich halt irgendwie so auf den Trichter gekommen, boah geil, wenn man irgendwie was in, wie kriegt man eigentlich so eine Webseite ins Netz, ja? Und ich habe dann halt irgendwie unterschiedlichen Quatsch gemacht, ja? Also ich habe nicht nur mit Webseiten rumgespielt, sondern auch so mit Visual Basic. Ich habe halt irgendwie so eine App gebaut, wo ich einfach so ein Foto von der Gästetoilette von meinen Eltern gemacht habe und habe dann halt so auf die komplette Klospülung so ein Blink 182-Album draufgelegt. Das heißt, man musste irgendwo klicken und dann hat sich so ein, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, so ein Winamp-Player, das war damals irgendwie der Musikplayer der Zeit, irgendwie geöffnet und hat halt irgendwie was abgespielt. Also totaler Bullshit, aber das war halt mega geil. So, das waren so meine ersten Versuche mit Tech. Und ich hatte halt einen Kumpel, beziehungsweise mein bester Freund, Flo Roth, den kannst du auch mal einladen, super spannender Typ, hat eine Werbetechnikfirma und Berufsmodenfirma bei uns in der Heimat, aber digitalisiert das alles durch, also auch spannender Typ. Auf jeden Fall mit dem habe ich dann zusammen und auch mit einem Dritten, mit dem Pascal, 2005 oder so, haben wir unsere erste Firma gegründet. Und wir haben im Endeffekt damals für unsere Abi-Stufe so die Webseite gebaut und haben dann, ich habe darunter dann irgendwie so ein CMS gebaut und Passi hat dann halt so Flash-Geschichten auf der Webseite gemacht und so ein Media-Manager in dem CMS. Flo hat halt irgendwie das Layout gemacht und hat dann irgendwie, als wir die Firma gegründet haben, dann angefangen, auch Sales zu machen. Und dann haben wir halt so 2-3 Jahre lang mit so einer GbR, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde zu gründen, eine GbR, aber bei uns ist alles gut gegangen, haben wir dann quasi so für kleine und Mittelständler Webseiten gebaut und haben dann eigentlich unser erstes Produkt, was so ein Content-Management-System war, gebaut. Und ja, das war halt irgendwie ziemlich geil, weil wir waren irgendwie, wir mussten noch warten, bis ich 18 werde, und dann haben wir das halt irgendwie gegründet. Und ich glaube, es hat nicht so richtig damals jemand gecheckt, warum wir das machen, und das hat auch nicht jemand geglaubt, dass es halt irgendwie erfolgreich sein konnte. Aber die Wahrheit war, damals haben halt auch alle anderen Firmen, also meistens haben Werbeagenturen irgendwie Webseiten gemacht, und die konnten das genauso gut oder schlecht, egal wie groß sie waren, wie wir halt auch. Und deswegen, das war halt noch so ein bisschen Wilder Westen, ja.
Aber was ich ja spannend an der Stelle finde, ist, also ich habe auch sehr, sehr früh angefangen, Webseiten zu bauen. Mir ist es aber nicht passiert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich baue jetzt ein CMS, sondern ich bin halt einfach immer bei WordPress hängen geblieben. Also bei mir war halt so, ja, kriegst halt eine WordPress-Webseite oder hart gecodet. Wie kam das, dass ihr euer eigenes Produkt quasi da draus gemacht habt?
Ich habe damals, also ich meine, also man muss auch fairerweise sagen, ne, das ist jetzt, als wir damit angefangen haben, das war so, glaube ich, so 2004 oder so, ne? Also wir sind jetzt 20 Jahre davor. Also es war noch nicht so, dass es, ich weiß gar nicht, seit wann es WordPress gibt, ne? Aber es war jetzt noch nicht so, dass es halt irgendwie alles out of the box gab. Es gab dann halt irgendwie so Typo 3 oder so, was absolute Hölle war. Und halt die ganzen proprietären Kisten. Und ich habe damals, also als ich irgendwie, ich glaube, als ich 16 war, habe ich angefangen bei einer Agentur bei uns am Ort. Also ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Ort aus Nordrhein-Westfalen. Und das, da gab es halt eine Agentur, die hat halt Internetseiten gemacht da. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten, so neben der Schule halt. Und ich habe halt gesehen, okay, die hatten halt so Content-Management-System, und damit haben die halt Kunden bespielt, und damit konnten die halt auch Geld verdienen. Und da habe ich gedacht so, ja gut, aber kann ich ja auch bauen. Also machen wir dann einfach, ja. Und dann haben wir das halt einfach auch gebaut. Und dann, also das war natürlich auch stark inspiriert damals von dem CMS, war auf einer anderen Programmiersprache. Also die haben damals in Cold Fusion das gemacht. Ich habe das wir haben das in PHP gebaut. Und ja, und wir haben dann halt so ein paar Sachen gemacht, die ich da nicht so geil fand, und haben das halt einfach besser gemacht und haben uns dann so links und rechts im Markt irgendwie inspirieren lassen, was es da sonst noch gibt. Ne? Ja.
Okay, krass. Und wie war dann der Vertrieb? Also es war dann aber trotzdem quasi nicht, dass ihr das CMS quasi als Produkt verkauft habt, sondern das war quasi so die Kernfunktionalität von der Webdesign-Dienstleistung, die ihr individuell an einzelne Kunden verkauft habt.
Ja, also ich meine, das war schon Teil des Produktes zu sagen, also es war, sagen wir es mal so, also das Wertversprechen war halt, du kannst deine Seite selber pflegen. Ja, und das war damals nicht unbedingt der Standard, ja. Und das war ja auch die Idee einfach von Content-Management-System, ja. Du kannst deine Seite selber pflegen, und das haben auch eigentlich alle Kunden hinbekommen. Also das war wirklich super, super einfach. Das war damals schon irgendwie so, du hast unterschiedliche Bausteine, ja, du konntest irgendwie Drag and Drop irgendwie die Bausteine hin und her schieben. Und wir haben dann einfach einen Design drumherum gebaut und für die unterschiedlichen Bausteine halt ein Layout, und dann sah es halt immer gut aus. Also es war so die Value Proposition, das Produkt, also das also die Firma hieß damals Robolo, weil Nachname Rot Borkrewe Lösing, Robolo, ja, und das CMS hieß Robolo, also wir hatten dann die domain.robolo.de, und der Claim war Robolo, dein Weg ins Web, also wegen DE, dein Weg ins Web, und dann hieß das Produkt Robolo Develop. Super scheiß Name, wenn man drüber nachdenkt, aber ne, weil halt total nach innen gerichtet. Aber egal. Also auf jeden Fall konnten die Kunden dann halt dieses CMS nutzen, und das hat halt auch einfach mega gut funktioniert. Aber ja, also es war halt nicht so, dass wir rausgegangen sind, okay, das Produkt ist das CMS, sondern das Produkt ist halt so, okay, du kriegst deine Website und du kannst sie selber pflegen, und das CMS enabled das Ganze halt, ne? Also es war so ein bisschen Maßkonfektion, wenn man so will. Ja, also Teil war irgendwie Custom und der andere Teil war halt das Standardprodukt, ja.
War da je die Überlegung zu sagen, okay, wir gehen komplett weg von der Dienstleistung und machen da zu 100% einfach nur ein Produkt draus, was quasi dann andere Agenturen irgendwie vertreiben?
Oh Gott, so damals waren wir gar nicht so weit. Also ich meine, um ganz ehrlich zu sein, also du hast ja auch gerade gesagt, irgendwie, wie habt ihr Vertrieb gemacht? Ey, ich meine, ganz ehrlich, ey, wir waren 18, ja. Also wenn ich da drauf gucke, also erstmal, wenn ich teilweise sehe, was manche Leute mit 18 heute gründen und machen, denke ich so, holy shit. Also ich meine, sorry, also wir sind auf dem Land groß geworden, ja, 21.000 Einwohner. Das war schon crazy für die meisten, dass wir eine Firma gegründet haben mit 18. Das war halt so, das war total mindblowing, ja, wo heute jemand sagt so, oh ja, 18 Firma, ja klar. Ne, da ist dann eher mindblowing, wenn mit 14 eine Firma gegründet, ja. Und damals war das schon so, was, Firma gründen? Wir haben uns halt überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben das gemacht, weil wir da irgendwie Bock drauf hatten. Also es war noch nicht so, es gab auch keine Strategie, keinen Plan, sondern wir hatten halt einfach dieses CMS, weil wir halt für ne, wir hatten das einfach, weil wir halt für unsere Abi-Seite das gebaut hatten. Und dann haben wir halt gesehen, jemand anders kann das halt auch vertreiben. Und dann haben wir halt überlegt, okay, können wir vielleicht auch. Dann haben wir halt irgendwie für das Jugendcafé am Ort eine Webseite gemacht. Dann okay. kam irgendwie um Eck ein Unternehmen, die haben Biogasanlagen gemacht. Den haben wir dann auch eine Seite. Dann mussten wir die Seite, das waren dann irgendwie vier unterschiedliche, das war, die waren halt international tätig, vier unterschiedliche Sprachen. Und wir saßen da so und haben irgendwie so, oh krass, ey. Mega Auftrag, dann haben wir denen halt ein Angebot gemacht. Also das, wenn ich mir das heute überlege, ich lache mich kaputt, ja. Aber wir haben denen irgendwie, glaube ich, für 3.500 Euro irgendwie fünf Seiten, das sind de facto fünf Einzelseiten gewesen, die wir dann halt auf die unterschiedlichen Sprachen geroutet haben. Also das war jetzt noch nicht so mit Mehrsprachigkeit oder so, ne? Und wir dachten, boah, krass, ey, 3.500 Euro, das kann überhaupt nicht sein, dass die das annehmen, ne? Wenn ich heute denke, also wenn ich mir das heute überlege, wahrscheinlich waren die Vergleichsangebote 25, 30, 40.000 oder sowas, ne? Und wir haben denen dann, glaube ich, 100 oder 200 Euro im Monat Berechnung für die Nutzung des CMS oder so. Also es ist wirklich crazy gewesen, ja. Und ich glaube, die haben sich wirklich kaputt gelacht. Und ich meine, auf der anderen Seite war das dann halt so, für die war es nicht viel Geld, für uns war das viel Geld. Und wir konnten uns natürlich mit dem Kunden dann ausprobieren. Und das war mega. Also das war total geil, ja. Und dann haben wir halt irgendwie für die Musikschule gemacht und für irgendwie dann noch den Mann von der Leiterin von der Musikschule, weil er hatte ein Lohnunternehmen. Also das waren halt alles so kleine Kunden. Und ja, aber das Unternehmen hat uns dann alle unsere Tech-Spielzeuge finanziert. Ne? Also wir hatten dann halt irgendwie schon am Anfang, bevor es iPhone gab, dann irgendwie geile Smartphones irgendwie mit Windows tralala drauf, dann gab es dann irgendwann iPhones und so, und das war total geil, weil das hat natürlich kein anderer, sondern wir konnten uns das irgendwie leisten, weil wir das machen konnten, ja.
Oh, ich liebe es auch gerade. Ich bin gerade auf archive.org unterwegs und gucke mir die alten Versionen von euch an. Und es ist halt so richtig quasi dieses 2006 bin ich jetzt gerade unterwegs, dieses 2006
Holy shit, geil. Design. Ja.
Sie wollen Ihre Seite eigenständig aktualisieren, Bilder hinzufügen oder ein Gästebuch verwalten, haben aber keine Lust oder Zeit, sich mit HTML und PHP zu beschäftigen. Herrlich.
Wenn du das so vorliegst, denke ich halt so, ey, aber intuitiv gar nicht so eine scheiß Value Proposition, oder?
Also wirklich? Also die Webseite, also ich meine, vom Design her wird sie heute nicht mehr funktionieren, aber von den Texten her, also ist die wirklich on point. Also ist wirklich, also würde heute auch so funktionieren.
Wahrscheinlich, ne?
Geil, und ihr seid quasi dann eine Zeit lang so gefahren und dann gab es ja irgendwann den Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt was anderes. Wie kam es da zu einem Ende oder was kam dann Neues in deinem Leben?
Ja, ich meine, also der, wie gesagt, der Flo, mein bester Kumpel, der hat im Endeffekt nach seiner Ausbildung dann angefangen, in einer Werbetechnikfirma zu arbeiten, die der halt kennengelernt hatte, weil wir haben für einen Anwaltskanzlei in Frieden, da wo ich herkomme, auch irgendwie angefangen. Also wir haben teilweise halt auch so Printprodukte und so Gedöns gemacht. Ne? Das hat er meistens Flo gemacht und dann brauchten die noch ein Schild und dann ist er irgendwie in Kontakt mit der Firma gekommen und dann war irgendwie der Vater von Flo war da Postbote, ja. Und dann, also das ist halt Land, ja, also ist wirklich, ne. Und dann meinte so, ey, was macht denn dein Junge irgendwie nach der Ausbildung? Und dann ist er da bei der Firma und die gehört ihm jetzt so zu 100%, ja. Und das war so damals schon klar, dass er da irgendwie so in die Richtung geht. Und bei mir war aber klar, ich bleibe im Tech-Bereich, also wirklich. Ich habe dann Informatik studiert und der Pascal, der hat Genetik studiert. Das heißt, bei dem war auch klar, der ist aus dem Tech, der ist als erstes raus aus der Firma. Den haben wir dann ausbezahlt und ich habe dann angefangen während des Studiums eigentlich das, also die Firma als Freiberuf, also als Vehikel für eine Freiberuflichkeit zu nutzen. Und da, und irgendwann haben wir dann halt gesagt, okay, sorry, da kommt jetzt auch nichts mehr Neues rein. Ich war schon mehr auf dem, ich möchte eigentlich Mobile Apps entwickeln und werde das freiberuflich weitermachen. Flo hatte dann auch nicht mehr so richtig Bock, weil die andere Firma dann eher der Fokus war. Und dann haben wir das Ding halt eingestampft. Ich glaube, ich muss mal lügen, vielleicht 2010, 2011. Und ich bin dann erstmal in eine Freiberuflichkeit, beziehungsweise habe dann noch mal was mit zwei Engländern gegründet.
Und das war dann das angesprochene Loyally?
Ja, genau.
Okay.
Ja, das ist auch eine witzige Geschichte. Es ist halt, wirklich geil. Also ich war, ich habe meinen Bachelor in Düsseldorf gemacht und dann bin ich danach nach Edinburgh gegangen für meinen Master nach Schottland. Und dann habe ich das erste Mal wirklich Kontakt so mit dieser ganzen Entrepreneurial-Szene bekommen. Ja, also dieses ganze Thema Unternehmertum war damals gerade vor allen Dingen Tech-Unternehmertum, war damals in Edinburgh schon riesig. Also es war damals, glaube ich, die beste Uni für Informatik in der UK. Und die hatten halt einfach auch wirklich so keine Ahnung, so Hackathons, die aber total entrepreneurial war, die hatten halt Angel-Netzwerke da und so weiter, ey, das kannte ich alles gar nicht, ja. Und da hatte ich halt so das erste Mal diesen krassen Kontakt mit Leuten, die halt Startups gegründet haben, weil ich war halt, keine Ahnung, ich kannte das auch gar nicht mit den Finanzierungen, ne? Ich habe das irgendwie alles gebootstrapped und dann habe ich halt da über einen Hackathon ein paar Leute kennengelernt, die dann halt auch in einem Projekt irgendwie ein bisschen Seed Money von der Uni bekommen haben, um das mal auszuprobieren. Und dann haben die halt mitbekommen, dass ich halt irgendwie so Apps baue. Und dann habe ich denen irgendwie so eine App gebaut. Und dann kam darüber ein Kontakt zu jemanden, die wollten halt irgendwie so eine Loyalty-App bauen, ja. Und das war dann auch wieder so ein Ding, so, also es gab gerade eine App, ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißt, die hatten gerade einen Exit in Richtung Google gemacht, wo man, also heute würde ich jetzt sagen, so, ja klar, die haben halt das Team akquiriert, also nicht, weil das Produkt so super geil war, aber die beiden kamen dann an und sagten so, ey, das wäre mega geil, wir bauen so eine Loyalty-App, also die im Endeffekt diese Stempelkarten ersetzen sollen, also es gibt in Deutschland auch irgendwie einen Anbieter dafür. Und ja, das haben wir dann halt irgendwie gebaut und dann hatte ich auf einmal Anteile an einer Limited in England, ist auch nach wie vor eigentlich die geilste, also England ist wirklich geil zum Gründen, ne, wirklich, also keine Ahnung, ich habe da nicht einmal wirklich einen Vertrag unterschrieben, sondern ich habe irgendwann so eine Urkunde da nach Hause bekommen und da stand dann halt, du hast so und so viel Shares zu der Company, ja, also es ist halt wirklich so, also es ist wirklich so maximal einfach, also es ist wirklich komplett das Gegenteil von dem, wie das in Deutschland läuft, ja.
Okay, und das war dann quasi so richtig App dann. Also das war nicht mehr Webseite und so weiter, sondern richtig mit registrieren und loggen und so weiter.
Hat
das alles selbst beigebracht? Oder also, weil ich meine, das ist natürlich vom Thema her, würde ich sagen, heute easy umsetzbar oder zumindest mit jemand, der da Bock drauf hat, der kann auf Firebase und Co. zurückgreifen. Zum damaligen Zeitpunkt wäre jetzt mein Bauchgefühl, dass das ganz schön headache war, sowas zu programmieren.
Ja, also ich meine, damals war auch noch, also ich habe das halt, ich habe immer iOS für iOS programmiert und damals war das auch noch, also heute ist iOS auf Swift als Programmiersprache. Damals war das noch Objective-C, also das war so ein C-Derivat. Pottenhässlich war richtig ätzend zu lernen, weil du musstest Memory-Management machen und so. Ja, das war halt am Anfang ein bisschen ätzend, ja, aber ich hatte da Bock drauf. Und ich habe halt irgendwie während meines Studiums dann halt in meiner Bachelorarbeit auch eine App geschrieben. Also da war so ein Thema, das Thema QR-Codes als quasi alternative Möglichkeit, um Location zu bestimmen. Also das war dann quasi, du bist drin, hast kein gutes GPS-Signal und du kannst dann halt quasi einen QR-Code scannen, um eine Information, die an eine Location gekoppelt ist, zu bekommen. Und ich habe mir das halt irgendwie selber Also es gab jetzt nicht irgendwie einen Kurs an der Uni da, weil das war auch damals noch so ein bisschen, Mobile war irgendwie so der neue heiße Scheiß. Aber ich meine, um ganz ehrlich zu sein, wenn du halt einmal eine Programmiersprache gelernt hast, kannst du halt auch die nächste lernen. So, das ist jetzt nicht mehr, das ist nicht komplett crazy. Ja, du musst eine neue Plattform lernen, etc. pp. Aber das geht schon, ja.
Okay, und Loyally war ja auch nicht das letzte Startup, was du gegründet hast.
Nee, es hat auch gar nicht funktioniert. Also einfach so gar nicht. Ja, ich bin dann halt auch irgendwann.
Leute nicht benutzt haben oder was war das Kernproblem?
Ich meine, es ist ja so ein bisschen wieder zweiseitiger Marktplatz, ne? Wenn du brauchst halt einfach viele Unternehmen oder irgendwie Cafés und sonst was, die da drauf sind. Damit das irgendwie, weil ansonsten ist ja wieder der gleiche Scheiß wie mit den Stempelkarten, die du im Portemonnaie hast, ne? Dann hast du wieder 10 Apps auf deinem Handy, ne? Für Starbucks, für dies, für das, für Ananas und so, ne? Also, ich glaube, also wir haben nie so richtig, also die anderen beiden haben halt auch Vollzeit noch, also ich habe noch Vollzeit studiert, die anderen beiden haben halt Vollzeit noch einen anderen Job gehabt. Und da war natürlich dann nicht entsprechend Druck auf der Sales Pipe. Also, ne, wir hatten da schon Leute drauf, die es auch genutzt haben und so. Aber ja, ich meine, ja, da ging es dann halt auch drum, können wir da Investment raisen, aber du, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in den ganzen Business-Case-Discussions, ich war damals der Techie, ne, also es war so, in den ganzen Business-Case-Discussions und so war ich auch gar nicht dabei, so, das waren die anderen beiden, die das halt federführend getrieben haben, der Ash und der Adam und also wie gesagt, war eine lustige Zeit, war total spannend, weil die halt einfach ganz anders auch, da habe ich, glaube ich, auch das erste Mal so richtig so ein bisschen. Also die haben anders darüber nachgedacht als ich, das habe ich krass gemerkt. Also ich habe da sehr technisch drüber nachgedacht damals noch und die haben das halt sehr krass so aus Business-Seite gedacht. Und das war halt spannend, weil die halt auch in ihrem primären Job Sales gemacht haben. Und deswegen Ja.
Hat dir das quasi auch irgendwie widersprochen und hat dir das quasi aber trotzdem unterm Strich irgendwie geholfen? Weil ich würde sagen, viele Techies haben das ja, dass sie so sich sehr schwer tun. Jetzt nicht pauschal mit dem Kapitalismus, aber quasi, also der Code an und für sich hat ja schon irgendwie was, was Spaß macht und was Freude bringt und so weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es da so einen kleinen internen Krieg manchmal geben kann bei
Ja,
Firmen.
krass, ja, auf jeden
Zwischen,
Fall.
ja.
Ich dachte immer, Sales wäre evil, ja. Also es sind halt irgendwie Leute, die versuchen, irgendwelchen Menschen nur was zu verticken. Also ich meine, also keine Ahnung, ich glaube, ja, also ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Also überhaupt nicht. Nicht
Aber
mal
heute bist du ja
annähernd.
reicher und siehst da mehr.
Ja, also ich meine, man muss fairerweise sagen, so in unserem aktuellen, also ich meine, Sales ist halt viel, viel, viel meiner Zeit geht in Sales. Also damals war es halt nichts, ja. Dann gab es halt so ein bisschen noch ein paar Stationen dazwischen, wo es dann halt immer mehr geworden ist und dann irgendwann, also ja, mittlerweile ist Sales ein sehr, sehr großer Teil und ich habe sicherlich auch ein viel, viel besseres Verständnis, worum es da geht und ich, ja, definitiv,
Ja,
ja.
ja. Okay, nach Loyally war deine nächste Gründung Code Scouts. Was hast du da gemacht?
Also auch, ja, okay, das gibt es sogar noch. Die Webseite gibt es noch. Das kannst du mal gucken, codescouts.de. Also, ein Freund von mir und ich, beides Techies, ja. Mit dem habe ich zusammen in Düsseldorf studiert. Wir hatten so das Thema, ey, wäre doch eigentlich mal geil, Designern Programmieren beizubringen, ja. Und, oder beziehungsweise eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wir haben überlegt, wir würden gerne so ein Edutainment-Format machen, wo wir Leuten Programmieren beibringen. Und dann haben wir, und die Idee war so ein bisschen so alles im Pfadfinder-Style. Also das war ein bisschen von Treehouse damals inspiriert. In den USA gab es auch so, die haben dann auch so richtig geile Videos, aber das war alles ein bisschen spielerisch und so. Und wir haben das halt dann auch versucht, so ein bisschen zu reproduzieren. Und dann haben wir, also das war tatsächlich smart. Wir haben damals getestet, welche Zielgruppe besser funktioniert. Wir hatten halt quasi drei Landingpages, haben halt Ads gemacht und haben halt geguckt, Designer, also so Facebook-Ads und dann haben wir geguckt, Designer, Facebook, Designer, BWLer und ich weiß gar nicht, was wir noch hatten. Ja, Designer haben halt am besten konvertiert und dann haben wir gedacht, so, okay, und Designer, da passt das auch ganz gut, irgendwie so ein bisschen quirky, ein bisschen, ja, ein bisschen witzig. Und dann, ja, haben wir halt angefangen, Videos zu produzieren, wo es darum ging, Designern halt Coden oder generell Leuten Coden beizubringen, Kernzielgruppe dann Designer. Und ja, da haben wir halt so Videos produziert, HTML, CSS, reguläre Ausdrücke, so alles Mögliche. Und die waren witzig, die waren cool, aber wir haben halt nichts verkauft, ne? Also wir haben,
Ich wollte nur fragen, wie verdient man damit Geld?
ja, gar nicht. Also ich meine, also ich glaube, heute würde ich damit Geld verdienen. So, also ich meine, du kannst den Kram jetzt nicht mehr nutzen, weil das ist nichts mehr, also außer, glaube ich, reguläre Ausdrücke und Git ist wahrscheinlich nichts mehr okay da von dem Content. Ne? Also es ist mittlerweile jetzt auch schon über 10 Jahre alt. Aber ja, wir haben das halt so 2 Jahre gemacht, haben halt freiberuflich gearbeitet und haben dann halt so, ich weiß gar nicht, 2, 3 Tage die Woche haben uns darauf konzentriert. Und ich meine, ey, das hat ewig gedauert, ne? So Videoproduktion, boah, 1,5 Monate für ein Video mit Sicherheit, mit Vorbereitung, ne? Und wir haben
Krass.
dann, ja, total. Also wir haben das
Alles
auch, ey, du musst dir
vorgesehen.
das angucken, ne? Das ist so aufwendig produziert, ne? Also das ist wirklich, also, weißt du, der Gag ist, ja, die Videos sind eigentlich viel aufwendiger produziert als die Inhalte, die wir in der Product Masterclass jetzt nutzen, ja, aber wir verdienen halt einfach so viel mehr Geld mit der Product Masterclass als damals mit dem Ding. Also es ist halt so. Wir haben in 2 Jahren, glaube ich, insgesamt, ich habe irgendwann letztens noch mal, das war auch eine GbR im Übrigen, ne? Also ne? Nochmal dann GbR, aber nie wieder.
Nie
Und
wieder.
dann habe ich halt irgendwie so eine BWA in der Hand und dann gucke ich da so drauf. Ich glaube, wir haben in 2 Jahren irgendwie 2.000 Euro gemacht. Und die 2.000 Euro kamen auch nur, weil wir einmal, glaube ich, wir haben einmal irgendwie eine Vorlesung gehalten und irgendwie noch so ein Consulting-Gig gehabt, ja. Aber ich glaube, wir haben 200 Euro in Sales gehabt für diese scheiß Videos. Und
Ich habe mich gerade mal durchgeskippt. Das ist ja wirklich, ihr habt da Lego-Steine
ja.
zusammengeklebt, wo dann HTML und Head und Body und wie auch immer draufgeschrieben ist.
Ultra geil, weißt du, wir
Mit
haben
LED hinterleuchtet. Wirklich schon
ja,
sehr, sehr wild.
Intro war auch mega geil. Wir haben halt eine Designerin halt gehabt, die uns die ganzen Dinger Ja, wenn jemand einen Kurs gekauft hat und abgeschlossen hat, hatten wir so Batches. Wir haben wirklich so wie bei den Pfadfindern so Batches und die haben halt per Post haben die einen Badge bekommen, wo der Kurs drauf war, die du dir halt anpinnen konntest und so. Ey, das war so fucking aufwendig. Also es ist wirklich so ein Love-Product gewesen. Also es ist wirklich auch immer noch, wenn ich es mir angucke, finde ich es immer noch total schön. Ich finde es auch total witzig. Und ich meine, das Allerwichtigste eigentlich, ich habe damals halt gelernt, halt mit Video umzugehen. Ne? Also viele von den Sachen, die wir jetzt halt auch mit der Product Masterclass machen, auch die Produktion von Videos und war auch so dieses selber Videos aufnehmen, sprechen vor Kamera oder sowas. Ne? Das ist natürlich irgendwas, das habe ich da krass gelernt. Ja, also ich meine, heute, wenn ich, also keine Ahnung, wenn ich heute irgendwie ein Video aufnehme, auch für Elemente von der Product Masterclass, dann sind es oft One-Shots. Weißt du, dann ist halt irgendwie 10 Minuten Video, dann gehe ich da rein und dann knall ich das einmal durch und dann ist es halt auch drin. Ja, und damals haben wir 20.000 Takes gehabt und also es war wirklich, es war total absurd. Ja.
Ja. Okay, und irgendwann habt ihr aber gesagt, okay, ey, wir müssen auch mit was Geld verdienen. Du warst währenddessen auch quasi durchgängig immer wieder oder eigentlich durchgängig Freelancer. Irgendwie ja, Head of Mobile, genau. Freelance Software Developer, ja. Warst Lecturer, also hast Vorlesungen gehalten, ja. Und hast quasi in der Zeit einfach viel quasi Freelance-Aufträge angenommen. Ja. War es für dich zu irgendeinem Zeitpunkt die Überlegung, okay, vielleicht gehe ich noch mal ein ganz normales Angestelltenverhältnis?
Ja, voll oft. Also klar. Ich meine, ganz ehrlich, du hast ja auch immer mal wieder die Situation, auch als Freiberufler, vor allen Dingen, wenn du aus einer technischen Sicht kommst, dann ist jetzt so Vertrieb nicht unbedingt dein sicheres Bein, sage ich mal vorsichtig. Ja, das heißt also, ich hatte halt auch immer mal wieder die Situation, dann irgendwann, ja, dann war halt kein Auftrag da und dann wusste ich auch nicht so ganz genau, wo der nächste herkommen sollte am Anfang. Mhm. Und klar, dann kommt dann halt vielleicht mal von einem Recruiter eine Anfrage und dann so, hey, willst du da nicht irgendwie in einer Beratung irgendwas machen oder was auch immer, ja. Und ich bin auch durchaus schon mal, das weiß ich noch, irgendwann, das war so krass, aber das war so scheiße. Ich war bei einer Beratung in Düsseldorf und dann, dann war ich da beim Vorstellungsgespräch und dann haben die mir quasi den Job im Raum gegeben und ich habe nur gedacht, scheiße, hier will ich nicht arbeiten. Ne? Also das, also wirklich auch so von den Leuten schon, dieser ganze Spirit da in der Bude, ne, hat wirklich so geschrien, Oracle, Datenbank, also wirklich so richtig, ich weiß es nicht, so ein richtig, also es war einfach nicht geil, weißt du, die haben einfach keine, das waren Menschen, wo ich gedacht habe, so okay, technisch kann ich vielleicht da noch was lernen, aber das bringt mich halt wirklich null nach vorne, ja, und dann bin ich da raus und denk so, nee, sorry. Und das war halt immer mal wieder, dass ich da so, wo auch, manchmal waren auch gute Sachen dabei, ja, was ich mir auch angehört habe, also ich habe mir die Sachen auch immer angehört, aber ich habe halt nie Ja gesagt und ich glaube auch, also ich meine, sag niemals nie, aber das ist mittlerweile, ich meine, ich habe das erste Mal gegründet, als ich 18 war. Ich bin jetzt 36. Das ist halt, ich glaube, das Thema ist einfach durch. So, es ist so, also ich finde es mittlerweile, also das hat ja auch was mit persönlichem Gefühl zu tun, ja. Also einer der Sachen, die ich halt am häufigsten immer gesagt bekomme, ist so, okay, Selbstständigkeit wäre mir viel zu unsicher. So, ich bin da aber total reingeschlittert. Also ich habe nie so diesen, also ich habe riesen Respekt, wenn Leute jetzt heute hingehen und irgendwie, keine Ahnung, mit Mitte 30 oder Anfang 40 oder was weiß ich, ne, aus einem Job den Sprung in die Selbstständigkeit machen, ne, auch wenn man das ja jetzt auch nicht von 100 auf 100% machen muss. Aber da habe ich viel mehr Respekt vor, weil für mich kam das halt einfach irgendwie natürlich. Und wenn dann halt jemand sagt, der in einem Angestelltenverhältnis ist und sagt, so, oh, das wäre mir aber viel zu unsicher. Meine Wahrnehmung ist genau gedreht. Mir wäre das viel zu unsicher, im Angestelltenverhältnis zu sein, weil da habe ich ja ein Single Point of Failure. So, wenn halt mir, also das ist ja, du hast einen Kunden und wenn der halt wegbricht oder wenn da irgendwas passiert, dann habe ich keinen Kunden. So, und das ist, also das wäre mir halt aus Diversifizierungssicht halt viel zu unsicher, ja, und genau, und das ist aber, das hat einfach damit zu tun, dass ich das halt einfach schon so ewig mache, ja, und das ist immer eine gefühlte Wahrheit, so, ja, und das ist meine gefühlte Wahrheit und andere Leute haben halt eine andere gefühlte Wahrheit.
Ja, es macht, also so wie du es jetzt sagst, macht es 100% Sinn, Ich merke, also ich bin ja im Moment angestellt, das ist schon ein schönes Gefühl zu wissen, oh, ich habe 3 Monate Kündigungsfrist, innerhalb von 3 Monaten findet man auf jeden Fall irgendwas. Ich merke, okay, wenn ich mal krank bin, dann ist das okay so. Wenn ich selbstständig bin, ist das auch okay, aber weniger okay. Und was außer Frage steht, ist, dass ich nicht bezahlt werde, wenn quasi keine Website fertig ist oder sowas irgendwie.
Ja.
Und das sind quasi schon irgendwie so Anker im Leben, die mir auch irgendwie gut tun, wo ich aber auch merke, also meine Eltern sind auf Lebenszeit verbeamtet. Und das ist so, also ich fand das schon immer unglaublich gruselig. Also so, wo einfach klar war, okay, da ist das Leben auch so ein bisschen vorbestimmt. Also da ist auch klar, dass die, also die wussten vor 20 Jahren, was sie heute machen. Und irgendwie fehlt mir da so ein bisschen dieses Freiheit und experimentieren und verrückte Dinge machen. Ja, ich glaube, man kann in jedem Beruf, quasi hat man die Möglichkeit, da auch große Dinge zu bewegen. Aber ja, auch super spannend, dass du sagst, okay, vom Risiko, du drehst das bei dir im Kopf um und sagst, okay, es ist dieser eine Kunde und wenn der dich nicht mag oder wenn der pleite geht oder wenn irgendjemand deine Fresse nicht sehen kann, dann bist du halt auch ganz schnell rum und so lang sind 3 Monate auch nicht.
Ja, ich meine, oder sie sind halt sehr lang, ja. Also da gibt es ja auch emotionale Risiken. Oder so. Ja.
Stimmt, das kann natürlich auch sein, ja.
Aber ich glaube, die Frage, die man sich immer stellen muss, ist so, warum will ich das überhaupt, ja? Also warum willst du selbstständig arbeiten?
Ja.
Also warum willst du selbstständig arbeiten?
Ja, also ich merke, das ist ja schon ein Thema bei mir im Leben auch, wo es, glaube ich, viel auch um Freiheiten geht, viel um oh, es gibt einfach bestimmte Themen, wo ich mich auch manchmal schwer tue, Regeln zu akzeptieren, vor allem, wenn ich sie für dumme Regeln halte. und das ist, da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, dem es so geht. So, das ist, glaube ich, also viele Leute, die ich treffe, die Unternehmen gründen, da ist dieses Freiheitselement schon sehr prägend. Also einfach dieses, quasi jetzt im schlimmsten Fall, so ist es bei mir jetzt im Angestelltenverhältnis auch überhaupt nicht, aber es gibt ja wirklich Leute, die haben so dieses ganz harte 9-to-5 oder musst du dann um 9 Uhr morgens stempeln und um 5 Uhr abends heim, unabhängig davon, ob quasi noch ultra viel Arbeit zu tun ist, wo es super wertvoll wäre, die jetzt gerade noch fertig zu machen oder andersrum, halt um 12 Uhr das Wichtige erledigt ist und man eigentlich auch sagen kann, so jetzt kann man eigentlich auch mal einen Spaziergang machen, weil die Sonne scheint gerade. Ja, ich finde es ein ganz, ganz spannender Gedanke und ich merke auch, also dass mir die Unternehmer irgendwie gefallen. Ich mag diese Ziffer.
Ja, du, ich meine, also das ist ja auch immer so eine Person, also es gibt ja auch Riesenunterschiede, ja, bist du selbstständig, bist du Unternehmer, ist das gebootstrapped, ist es halt finanziert, ist es halt irgendwie in der ganzen ich nenne es jetzt mal Startup-Welt, ja, also in der finanzierten Startup-Welt, das sind ja alles total unterschiedliche Dinge, ja, weil ich meine, wenn du sagst Freiheit, ja gut, ich meine, in einem finanzierten Startup, wo du halt irgendwann vielleicht nach Series A noch 25% oder 30% hast, so ganz frei bist du da halt auch nicht, ne? Da ist dann wahrscheinlich der gebootstrappte Approach irgendwie ein bisschen besser auf anderen. Und also ich frage, weil es ist so, ich gestern lustigerweise mit einem Bekannten im Zug gesessen und dann, wir kamen gerade halt auch von so einer Startup-Veranstaltung und dann war halt irgendwie so ein Punkt, wo er meinte, ja, ich habe heute jemanden gefragt, warum willst du es denn überhaupt gründen? Also warum willst du da überhaupt Unternehmer werden? Und dann meinte er so, ja, weil ich ganz viel Geld verdienen will. Und dann meinte er so, ja, da habe ich aber eine bessere Idee für dich. Da gehst du in einen großen Konzern und dann siehst du schön zu, dass du da die Leiter hochsteigst, ja, und dann nach 10 Jahren dann gehst du raus, gehst in eine Freiberuflichkeit und lässt dich von dem gleichen Konzern wieder als Berater zurückheiern. Da wirst du auf jeden Fall Millionär. So, das ist die bessere Idee, weil das der sicherere Plan ist. Und deswegen ist es halt immer so ein bisschen die Frage ja auch, warum ist man irgendwie in dem Game, ja? Also, und ich glaube, das ist mit zunehmendem Alter mehr, dass man sich die Frage stellt. Ich habe mir die Frage nie so, also ich weiß nicht, ich bin da halt einfach irgendwie so reingeschlittert. Der Cousin von meinem Papa ist Steuerberater und der meinte irgendwann mal so, als ich gerade so kurz vor Abi war, meinte er so, ja, was willst du denn mal machen? Ja, und dann meinte ich so, boah, ich möchte eigentlich selbstständig arbeiten. So, und also ich kann mir gar nicht vorstellen, irgendwie in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, ja. Und dann hat er angefangen zu grinsen. Und ich war total angepisst, ja. Und ein Jahr später habe ich ihn drauf angesprochen und meinte so, du, ey, da war ich echt ein bisschen angepisst. Und er meinte so, oh, nee, sorry, ey, so war es gar nicht gemeint. Ich habe das halt einfach nur noch nie aus dem Mund von einem 18-Jährigen gehört. So. Und das ist, ich weiß nicht, bei mir war das schon, ich habe mir da am Anfang nie so große Gedanken drüber gemacht und ja, jetzt ist es halt einfach so und ich finde es eigentlich ganz geil. Also ich würde auch, also ich finde die Freiheit geil, ich finde total geil, dass ich in letzter Instanz für jeden Erfolg und für jeden Fuck-up verantwortlich bin. Ich finde das schön. Ja, also ich persönlich finde es schön, dass wenn wir halt, wenn es halt nicht funktioniert, ich halt nicht sagen kann, so, das ist hier halt irgendwie die Schuld von dem, sondern im Englischen gibt es da so, the buck stops with me. Ja, also das ist halt meine Verantwortung, da irgendwie da was draus zu drehen. Und klar, es kann halt irgendwie eine Marktlage sein, die dir halt mal irgendwann irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, aber unterm Strich bin ich halt verantwortlich. Und ich finde es total schön. Andere Leute finden es überhaupt nicht schön. Ja, die finden diesen Druck der Verantwortung unerträglich. Ja, und manche Leute finden es halt auch total krass, so den Druck, dass irgendwo das Geld herkommen muss. Ja, und ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Also ich war in einer Zeit, wo es halt eigentlich immer nur nach oben geht, war ich Techie. Erst Softwareentwickler, dann Produktler. Das Problem gab es für mich nicht so krass. Also das muss man halt auch mal mit voller Transparenz so sagen, ja. Also in anderen Branchen oder in anderen Bereichen war es halt von Anfang an schon immer viel, viel schwieriger, als es halt im Tech-Bereich war.
Aber finde ich spannend, dass das quasi bei dir schon immer so da war, so präsent war und auch quasi da so eine Klarheit war im Sinne von, da will ich eigentlich mal hin. Oder dass du es auch quasi so konsequent da auch einfach gemacht hast. Weil, also ich weiß bei mir, als ich so 12, 13 war, ey, ich habe es geliebt. Es war einfach so für mich Spielplatz. Ich habe halt im Internet Dinge verkauft. Ich habe Aquariumpflanzen verkauft, mein Aquarium komplett überdüngt, damit die Pflanzen schneller wachsen. Und war halt der Einzige, der das gemacht hat. Und wenn du der Einzige bist, dann verdienst du halt gut. Habe Bücher bei Amazon verkauft, gebraucht, habe Kleider bei Kleiderkreisen verkauft, war auf dem Flohmarkt ganz lange und war dann einmal im Monat morgens um 4 stand ich dann da mit meinem Stand. Und das war halt, also genau das, was du sagst. So, ich bin dann selbst dafür verantwortlich. Wenn ich da morgens um 4 Uhr schon stehe, dann habe ich halt einfach, keine Ahnung, 3-4 Stunden mehr als die meisten Leute, die da irgendwann, keine Ahnung, halt um 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr irgendwie ankriechen. Und das hat einfach Bock gemacht. Also es war immer toll. Und jetzt irgendwann später war dann für mich so ein bisschen mehr die Suche nach Sicherheit. Aber ich fühle sehr, was du sagst. Du hast irgendwann Product Squads gegründet. War das quasi auch die Überlegung von, okay, ich gieße jetzt mal das, was ich als Freelancer mache, als Entwickler und vielleicht auch so ein bisschen Beratung und so weiter, in ein Konzept, was ich irgendwie dauerhaft auf unterschiedliche Firmen übertragen kann? Wo war da der Anstoß?
Ja, ich meine, irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du denkst so, okay, wie kann ich das Ding über mich hinaus skalieren? So, ich glaube, an die Frage kommt jeder, das ist halt ich würde schon fast sagen, das ist der Porn des Freiberuflers. Ja, es ist halt, irgendwann kommst du so an den Punkt und sagst so, oh, ich habe meine Zeit maximal verkauft, geht halt mehr, ja. Und dann gibt es dann Leute, die Experimente machen, ihre Zeit doppelt zu verkaufen oder zwei Jobs irgendwie einen nachts, einen tagsüber zu arbeiten, ja, also sonstige Späße. Da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf, weil ich mich in dem Startup davor, wo ich auch freiberuflich war, irgendwie ein bisschen ausgebrannt hatte und da war ich dann durch mit dem Thema, so, weil ich weiß, habe dann irgendwie gecheckt, okay, mehr arbeiten verhilft dir jetzt auch nicht immer zu mehr Erfolg. Ich meine, klar, wenn du nur 10 Stunden an irgendwas arbeitest, ist halt klar, dass länger dauert, aber das ist jetzt nicht so das Modell gewesen. Und ich bin ursprünglich mit der These reingegangen, okay, pass auf, ich habe jetzt ganz, ganz viel, also als Freiberufler habe ich halt ganz viel Early-Stage-Sachen gemacht. Jetzt gucke ich mal, ob ich das schaffe, wirklich ganze Projekte in dem Bereich zu bekommen. Also das heißt, wenn irgendwie so mein Hunting Ground waren dann irgendwie Company Builder, Untereinheiten vom Konzern, irgendwie Konzerne, die halt irgendwie neue Produkte entwickeln wollen im Tech-Bereich. Ja. Und dann hatte ich auch ursprünglich so die Idee, okay, ich mache das, ich baue mir ein festes Team auf. Ja, also weil ich war irgendwie so von der Idee getrieben, so, du bist nur erfolgreicher Unternehmer, wenn du Mitarbeiter hast. So, das war meine Denke irgendwo, ja. Und dann,
also du wolltest einen Hebel, in irgendeiner Form wolltest du einen Hebel und der Hebel war quasi, okay, Mitarbeiter.
Genau, also weil ich meine, habe ich gemacht eine Beratung, da habe ich gedacht so, ja, ich will aber jetzt nicht irgendwie so Bodyleasing machen und die Leute einfach nur irgendwie in die Projekte schachern. wäre, um ganz ehrlich zu sein, smarter gewesen. So, wenn du halt, also damals wäre das auf jeden Fall smarter gewesen. Und ich habe auch viele, viele Leute in meinem Umfeld, die das gemacht haben und damit auch sehr erfolgreich sind. Und ich habe dann aber, ich hatte da keinen Bock drauf, sondern ich wollte halt wirklich Produkte bauen. Also das war bei mir so der Treiber. Ich wollte halt nie einfach nur Leute in die gleichen Projekte bringen, in denen ich auch gearbeitet habe, sondern ich wollte halt eine Vollverantwortung für neue Produkte haben. Und ja, und ich hatte auch keinen Bock, in eine Festanstellung zu gehen. Das heißt, ich kann das halt nur bekommen dann, wenn ich halt mit einem eigenen Team halt da reingehe und ein neues Produkt baue. Und dann habe ich irgendwie, bin ich aus meinem letzten freiberuflichen Projekt, also ich habe das 2018 gegründet, bin aus meinem letzten freiberuflichen Projekt raus, im Mai, glaube ich, oder April, bin dann erstmal 3 Wochen in Urlaub gefahren mit meiner Freundin irgendwie nach Mexiko, habe dann noch meinen besten Kumpel da getroffen, den Flo, da haben wir 3 Wochen dann noch von da aus gearbeitet und dann kam ich halt nach Hause und ich hatte halt keine Aufträge. So, ich dachte so, ja, scheiße, okay, was machst du denn jetzt? Dann habe ich halt angefangen, mit Kunden zu sprechen, für die schon mal gearbeitet haben, und dann haben die mir alle gesagt so, ey Sebastian, sorry, aber das funktioniert nicht. Und ich sag so, hä, wieso funktioniert das denn nicht? Also, ja, also wir haben da keinen Bedarf für, ja. Und außerdem, wenn du halt ein fixes Team auf ein Produkt packst, dann was ist, wenn die Dinge mal auf Pause laufen, ja, und du das dann halt irgendwie das Team woanders hinschieben musst und so, ne? Also waren halt irgendwie, also zwei Kunden habe ich noch im Kopf. Die eine hat mir gesagt so, nee, dafür haben wir keinen Bedarf. Und der zweite hat halt gesagt so, das funktioniert niemals. Und ja, dann habe ich da irgendwie erstmal 3-4 Monate versucht, irgendwie einen Auftrag an Land zu ziehen. Habe dann mal so einen Piloten mit einem Startup hier in München gemacht, wo ich dann wirklich ein Team über einen Bekannten aus der Ukraine quasi eingekauft habe, um das einfach mal zu pilotieren, ob das halt funktioniert mit dem Team von vielleicht erstmal extern. Und dann bin ich dadurch so ein bisschen auf den Trichter gekommen, so, okay, ich muss die Leute ja eigentlich nicht heiraten. Ich habe ein riesen freiberufliches Netzwerk. So, weil ich mit ganz, ganz vielen Freiberuflern gearbeitet habe und ich weiß halt, welche gut sind und welche nicht. Ja. Und dann habe ich halt überlegt, so, okay, dann kann ich halt als Produktmanager halt draufgehen und ich hole mir halt einfach die ganzen Techies, mit denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, wo ich weiß, dass die gute Arbeit machen. Und dann gehe ich mit denen halt aufs Projekt. Und das hat dann initial tatsächlich nicht so gut geklappt. Dann habe ich erstmal nochmal freiberuflich dann über die Firma als Produktmanager gearbeitet und dann habe ich halt Ende 2018 dann wirklich das erste Projekt dafür eingetütet. Ja, da bin ich dann halt mit einem Frontendler gemeinsam als Team auf ein Projekt gegangen. Lustigerweise war der Kunde derjenige, der mir gesagt hat, das funktioniert nicht. Und der zweite Kunde oder die zweite Kundin für das Konstrukt war halt jemand, die mir halt gesagt hat, so, ja, dafür haben wir keinen Bedarf. So, der Punkt ist halt, die hatten damals halt keinen Bedarf. Also das habe ich halt auch im Nachgang erst, also ich war natürlich total demotiviert von der Aussage, aber ich habe da halt auch im Nachgang gelernt, so, ja, nur weil du jetzt halt keinen Bedarf hast, heißt halt nicht, dass nicht mal eine Situation entsteht, wo du einen Bedarf hast. Und so war es dann halt auch da. Ja, da ist dann halt einfach ein Bedarf durch eine Situation entstanden und da bin ich dann halt mit meinem zweiten Team rein. Und das war halt am Anfang wirklich, war das erste Mal, wir waren zu zweit. Dann habe ich im Laufe von 2019 noch ein weiteres Team für eine Neuentwicklung bei einem Kunden platziert. Da ging es halt um eine App-Entwicklung. Da war dann das erste Mal, dass wirklich zwei Sachen parallel eigentlich gelaufen sind und ich musste halt trotzdem nicht 60 Stunden arbeiten. Und das war dann halt wirklich auch, 2019 war halt ein richtig, richtig geiles Jahr. So, und ich habe halt gedacht so, okay, fucking hell, sky's the limit, ne? Das skaliere ich jetzt halt einfach nur noch hoch. Und dann, ja, war dann halt 2020 und ja, dann war halt irgendwie Lockdown und dann war eigentlich schon, also ich hatte zwei Sachen in der Pipeline, die halt wirklich, ich habe gedacht, okay, fucking hell, im Gegensatz zu 2018, was ein Scheißjahr war, habe ich Umsatz verfünffacht, jetzt verdoppel ich das direkt in 2020 nochmal und dann war halt irgendwie Corona. Und dann sind mir halt innerhalb von einer Woche ist mir halt mein kompletter Umsatz weggebrochen. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, wie geil das ist, dass ich keine Mitarbeiter jetzt gerade die ich weiter bezahlen muss. Und ja, also da habe ich das Konstrukt, was ich da damals gebaut habe, echt ziemlich gefeiert.
Aber nochmal, um auf das Konstrukt drauf einzugehen. Also dein Angebot war, eine Firma, die solide läuft, braucht ein neues Produkt. Und du kommst quasi als Product Manager Hast aber direkt auch ein Team dabei mit den passenden Leuten, kennst die richtigen Entwickler und baust dieses Produkt im Kundenauftrag quasi als Interim Product Manager inklusive Team innerhalb von Zeitraum X zusammen.
Genau, also da gab es dann unterschiedliche Modelle. Ne? Also wir haben mal irgendwie eine App wirklich innerhalb von 6 Wochen in den App Store gebracht und so. Also so relativ, also richtig so Schnellboote. Also ich habe immer gesagt, für ein Business-Ziel, was ihr habt, bringe ich euch ein Schnellboot mit Entwickler, UX, Product, alles. Ne? Also ein komplettes Produkt, cross-funktionales Produktteam.
Ich sehe ja jetzt hier krasse Firmen. Also ThriveNow, Sixt, Polymore, Unilever, Eurofins, Mercedes-Benz. Das sind große Firmen. Wie kriegt man solche Firmen dazu, dass sie einem das Vertrauen schenken, dass man dann ein cooles Produkt auf die Beine stellt?
ThriveNow beispielsweise. Mit ThriveNow habe ich vorher schon als Freiberufler gearbeitet. Ja. Dann Polymore war ein Company-Build, der ist über BCG gekommen. Das war auch ein Kontakt, mit dem ich bei ProSieben gearbeitet habe. Daimler war dann wiederum Kontakt über ein Projekt bei Schernau. Also es sind eigentlich alles Netzwerksachen gewesen, ja. Und Das war halt auch so ein bisschen das Thema. Also du kannst ja so ein Konstrukt kannst du über Netzwerk total gut wachsen, ja, weil es sind im Endeffekt meistens ziemlich große Tickets und du brauchst da nicht viel von einem Jahr, um deine Kosten zu covern, um mal gut klarzukommen. Und deswegen hat das eigentlich immer mit dem Netzwerk gut funktioniert. Und ich glaube, das ist, deswegen hat es halt immer gut funktioniert. Und ich meine, wir haben halt, also ich habe das halt so in der Form und der Konstellation bis 2022 gemacht mit den Teams. Und das war dann auch schon über die Zeit, es ist immer produktlastiger geworden. Ja, es sind immer weniger Engineers dabei gewesen. Das letzte Team war jetzt wirklich auch eigentlich nur noch Produktler. Da war dann nur noch ein sehr technischer Produktler irgendwie mit dabei. Okay. Und genau, und dann ist es im Endeffekt, das war dann halt auch schon so der Switch in die Product Masterclass. Ja.
Wenn wir von großen Tickets sprechen, dann sind wir vermutlich im sechsstelligen Bereich.
Ja.
Was? Okay. Wenn jetzt jemand ein paar hunderttausend Euro in die Hand nimmt, warum stellt er nicht entweder intern die Leute ein oder warum hiert er nicht eine Agentur, um das zu machen? Warum, also ist quasi dieser Interim-Weg quasi ein guter Fit für Firmen?
Also es gibt unterschiedliche Gründe, ja. Also ich meine, wenn du jetzt mal guckst, warum stellst du die Leute nicht ein? Weil es ist manchmal eine strategische Entscheidung, dass ich halt sage, ich möchte einfach ein bisschen kostenflexibler sein. Also ich möchte halt von heute auf morgen, wenn irgendwas nicht funktioniert, ein Produkt auch absägen können. Und wenn du halt ein großes Konstrukt hast, dann ist es natürlich super schwierig, gerade in Deutschland, dann die Leute rauszuschmeißen. Das muss man einfach mal so hart sagen. Ne? Und dementsprechend bin ich halt oftmals viel bereiter, mehr Geld dafür für die Flexibilität auszugeben. Und vor allen Dingen, wenn es so um Neuprodukte geht, weiß ich ja auch noch gar nicht, ob es funktioniert. Ja, es kann sein, dass es totaler Mist ist. Und dann will ich natürlich nicht die dauerhaften Kosten irgendwie auf meiner Payroll haben. Ja? Und dann, warum nehme ich dann keine Agentur? Ich meine, Agentur ist ein bisschen anderes Modell. Mittlerweile verschwimmt es auch, ja. Also du hast halt Agenturen, die halt auch sagen, guck mal, hier ist dein Team und wir arbeiten auf Sprintbasis, ja. Und ich meine, das Modell war schon ziemlich ähnlich, ne. Also die Product Squads waren halt auch, ich habe immer gesagt, so in Richtung Freiberufler, so, das ist halt unser Sales-Schirm, weil keiner von uns alleine kann eigentlich die Projekte akquirieren, die Product Squads akquirieren können, weil das halt eine Firma ist mit einem sauberen, belastbaren Netzwerk dahinter, mit Experten, die halt einfach schon viele unterschiedliche Dinge gemacht haben. Ja? Und du hast natürlich auch viele Freiberufler, haben natürlich auch keine GmbH. Das ist oftmals dann irgendwie ein Thema, wenn du gerade bei größeren Firmen irgendwie durch den Einkauf musst, etc. pp., dann ist es halt eher schwierig, manchmal auch eine natürliche Person dann für so ein Ding zu hiren, ne? Und Subcontracting und so. Also da gibt es so viele, viele Sachen, die dadurch halt einfach wesentlich besser gehen. Ne?
Letzte Frage zu Product Squads.
Okay.
Bist du da noch aktiv? Also laufen da noch Projekte oder ist der Fokus inzwischen komplett geswitcht auf die Product Masterclass?
Ja, also ich meine, die Product Squads als Firma gibt es noch, ja. Also das ist also quasi die Product Masterclass ist im Endeffekt eine Marke, die jetzt unter der Product Squads läuft. Und wir haben also die vielleicht, also grundsätzlich die Sachen, also diese Teamgeschichten, die ich früher gemacht habe, die mache ich heute nicht mehr. Ja. Da hat sich aber auch der Markt in den letzten 2 Jahren jetzt krass verändert, ja. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das so in der Form gerade noch gehen würde. Also es kann sein, dass es halt in einem Jahr wieder geht, aber gerade ist die, ja, ich sag mal, die ökonomische Situation auch ein bisschen schwierig, ja. Nee, aber nichtsdestotrotz, also das haben wir dann, also wir haben, vielleicht, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Also wir haben der Thomas, mein Geschäftspartner und ich, wir haben halt ich weiß gar nicht, glaube ich, 2021, oder? Ja, 2021. 2021, ja. 2021. Also Thomas, der hat vorher Entrepreneurship-Programme gemacht, vor allen Dingen auch mit großen Konzernen, war halt auch viel vor Ort und dann kam halt irgendwie Covid und dann ging das halt nicht mehr so richtig gut und die waren auch noch nicht so bereit, das alles auf Remote zu bauen und dann hat er sich überlegt, okay, wie kann ich halt eigentlich diese Formate einer anderen Zielgruppe oder einem anderen Segment zugänglich machen, hat sich dann Startups angeguckt und meint so, oh shit, ne, funktioniert, klar, aber wir haben kein Geld, ne, das also so funktioniert es dann doch nicht. Und wir haben dann irgendwann zusammengesessen und ich meinte so, ey, ganz ehrlich, eigentlich müssten wir das mal überlegen, wie man das für Produktler macht, weil ich habe eigentlich von Thomas gelernt, wie ich halt wirklich kundenzentriert arbeite, ja, wie ich halt Feature eher als Experimente sehe, wie ich gute Kundeninterviews mache, ne? Das habe ich alles von Thomas gelernt. Und dann haben wir uns halt mal hingesetzt und haben mal überlegt, okay, was wäre denn eigentlich so ein Curriculum, was wir uns gewünscht hätten, als wir angefangen haben im Produkt, ja, oder weil, also ich habe es halt irgendwie so auf die harte Tour gelernt, immer so Trial and Error. Und ich glaube, das geht besser. Ja, das war irgendwie unsere Überzeugung. Und dann haben wir das pilotiert, auch einfach, wir haben halt einfach eine Landingpage gebaut, haben halt irgendwie noch zwei Leute gefragt, ob wir die Kopf draufpacken können, ob die mit dem Curriculum einverstanden sind. Und dann haben wir das halt einfach angefangen zu verkaufen. Ja, also das war halt auch so, dass das erste Mal, dass ich halt angefangen habe, Cold Sales zu machen. So kann ich jetzt nicht unbedingt. Also ich glaube, ja, ich glaube, ich würde es heute noch einen kleinen Tacken anders machen. Aber es ist halt grundsätzlich war halt die Idee: Okay, können wir halt jemanden, der uns nicht kennt, für dieses Produkt begeistern? Und wir haben das dann über 2 Monate lang irgendwie so nebenher immer so. Wir haben, glaube ich, einen Tag die Woche oder so haben wir gesagt: So machen wir, stecken wir da mal rein. Und probieren dann mal so ein bisschen rum, ne? Und dann haben wir halt unsere erste Kohorte gehabt, irgendwie mit 5 Leuten und haben dann gesagt so, ja, okay, jetzt müssen wir das Produkt ja noch bauen, ne? Und dann haben wir quasi, während wir die erste Kohorte gemacht haben, haben wir quasi dahinter, darunter in den 8 Wochen dieses ganze, das Produkt gebaut, ja? Also das war halt
Ah, okay,
irgendwie,
krass.
ich meine, ja, das ist ein Serviceprodukt, ja? Also ich meine, wir konnten das Woche für Woche, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so, ich verkaufe ein Softwareprodukt und muss dann irgendwie eine Woche, bevor das Ding live geht, irgendwie 4 Monate Arbeit reinstecken. Aber das war schon trotzdem eine recht intensive Zeit. Und ja, und dann stand das Ding halt. Und dann haben wir im Endeffekt das ein Jahr lang wirklich auch nebenher gemacht, ne? Also so einen Tag die Woche. Und haben da halt einfach experimentiert, geguckt, wie können wir halt die Ansprache machen, über welche Kanäle funktioniert das, etc. pp. Und ja, haben dann irgendwie Ende 2022 dann gesagt, okay, das funktioniert gut genug, dass wir glauben, dass wenn wir mehr Zeit reinstecken, dass das noch besser funktioniert. Und dann haben wir im Endeffekt unsere beiden Firmen zusammengelegt und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt von jetzt an 50-50 weiter. Und haben so seit 2023 dann halt wirklich Vollgas auf dieser Marke gegeben und haben dann im Endeffekt da drumherum dann auch die Konferenz gebaut, was die Just Product, die mega ist. Also es ist wirklich so, da freue ich mich schon dieses Jahr wieder drauf, weil es ist einfach so ein geiles Event in München und das ist natürlich auch ganz klar auch ein guter Kanal für uns. Also die Konferenz hilft uns, mehr Produktler kennenzulernen, mehr halt auch über die Bedürfnisse von digitalen Produktlern zu lernen. Und ja, es ist einfach rundum mittlerweile geil und es wächst. Und ja, ich bin gerade eigentlich ganz happy, weil das auch so das erste Mal ist, dass ich irgendwas habe, was skalierbar ist. Ja, also das Ding ist tatsächlich klar nicht so wie ein 100% digitales Produkt, aber es ist halt ein Serviceprodukt und es ist schon viel, viel besser skalierbar, als es halt sonst war, wo ich mich irgendwie als Head of Product für Geld irgendwie für einen Tag auf ein Projekt gesetzt habe, weil dann war ich dann mal einen Tag weg. Und ja, das macht uns viel, viel Spaß. Wir machen halt, genau wie wir es halt auch in der Product Masterclass erzählen, halt immer sehr, sehr viele Experimente, probieren viele aus, ja. Mit Ads zum Beispiel, ja. Oder
ich ehrlich erfasst, dass man mich auf den...
Nein, überhaupt nicht. Ganz ehrlich, Luis, sorry, pass auf. Also, die sind durch so viele Iterationen gelaufen, die Ads. Und das ist auch nicht, ich meine, warum muss man sich dafür schämen, wenn man halt auf ein gutes Angebot aufmerksam gemacht wird durch halt eine Insta-Ad? So, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass du halt abends gesessen hast und irgendwie einen Impulskauf für 2000 Euro gemacht hast, ja, also es ist halt so, und ich meine, man muss ja auch sagen, so, ich meine, unsere Ads sind ja jetzt auch nicht so wie, wir schreien nicht an, boah, willst du irgendwie 20.000 Euro verdienen oder sowas, ja. Über Nacht, also es ist ja jetzt nicht irgendwie und jetzt sind wir wieder beim Sales-Ding, so ein unseriöses Sales-Training. Also ich meine, wir posen da ja nicht irgendwie mit einem Lamborghini und einer Rolex irgendwie um den Arm, sondern es geht ja wirklich darum, einfach eine Awareness dafür zu schaffen, dass das Produktmanagement halt sehr, sehr viel mehr ist als nur eine Scrum-Zertifizierung. Das ist halt irgendwie oftmals so der Engel, über den wir kommen, weil viele halt einfach nach wie vor denken, das ist irgendwie gleichzusetzen. Wenn ich halt irgendwie so eine Scrum-Product-Owner-Zertifizierung habe, weiß ich, wie Produktmanagement funktioniert. Dem ist einfach nicht so, da gehören halt ganz, ganz viele andere Dinge zu. Und ja, wir haben halt auch in den letzten Jahren viel über die Ads, auch über unser Produkt gelernt. Ja, also wir haben am Anfang immer gedacht, okay, das ist eigentlich nur gut für Leute, die gerade ins Produktmanagement einsteigen. Mittlerweile haben wir gelernt, das ist gar nicht, also das sind nicht lange nicht 100% der Leute. Also ganz im Gegenteil, wir haben mittlerweile Leute, die haben 5 Jahre Erfahrung, die halt sagen so, ey, ich habe das nur in einer Firma gemacht, ich möchte nochmal sehen, wie das in anderen Firmen aussieht und wo ich es verbessern kann. Wir haben Leute, die haben 10 Jahre Erfahrung, die haben vielleicht auch schon 3 Firmen gesehen, die halt sagen so, hey, okay, ich möchte vielleicht mal verstehen, wie ich mein Team besser educaten kann. Oder ich möchte halt einfach nochmal ein Methoden-Update haben, nochmal gucken, wie machen das eigentlich andere? Wo können wir halt irgendwie nochmal was verbessern, ja? Aber wir haben natürlich auch die Leute, die halt wirklich frisch reinkommen, die sagen so, ey, ich möchte meine Rolle besser verstehen. Ich möchte halt einfach ein bisschen selbstsicherer werden in dieser Rolle und einfach dadurch auch einen, wie sagt man so, Seat at the Table bekommen, ja, auf Augenhöhe mit Stakeholdern kommunizieren, ja. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Needs, warum Leute kommen. Das haben wir natürlich auch über die Jahre viel, viel besser verstanden und können deswegen halt auch viel, viel bessere Ads schalten, weil wir halt wissen, welche Bedürfnisse wir halt bedienen mittlerweile mit dem Produkt, ja.
Es ist ja bei mir im Grunde auch ähnlich. Also ich habe ja auch quasi mehrere Jahre jetzt schon Product Management, Product Ownership Erfahrung, hatte mehrere Produkte, die ich irgendwie koordiniert habe und durch die, wie sagt man, Wasserschnellen gebracht habe. Kennt ihr das Sprichwort nicht an, aber man weiß gar nicht, was
Stromschnellen, ja.
Also ich weiß, ich bin quasi, was Product Discovery, Product Delivery, auch quasi dieses ganze Thema, quasi wie man userzentriert arbeitet und Prototypen erstellt, Experimente macht, das macht mir Spaß, da bin ich gut drin, aber das ganze Thema Stakeholder Management ist mir einfach schon extrem schwer gefallen in den letzten Wochen. Ja. Ich hatte da ein paar Hürden, wo ich einfach wusste, okay, ey, das ist gar nicht verkehrt, wenn ich mir da mal Hilfe hole. Und würde sagen, also ich falle da genau in die Zielgruppe rein. Und ihr habt ja wirklich einen spannenden Markt auch, weil es ja kein Studium oder keine Ausbildung zum Product Manager gibt. Es ist ja meistens so, dass Leute da Quereinsteiger sind und dadurch halt ganz viel gefährliches Halbwissen kursiert. Leute sich nur so halbsicher sind, ist das gerade richtig, was ich mache? Also ich habe Informatik studiert, Medieninformatik. Ich habe quasi diese ganze Business-Seite fehlt mir halt einfach zum Teil.
War bei mir ja auch so. Also es ist halt so, Business-Seite hat bei mir auch total gefehlt. Und ich meine, ich glaube, Produkt, also mittlerweile gibt es auch universitäre Ausbildungen in dem Bereich, aber das dauert natürlich auch noch so ein bisschen, bis das durchsickt. Und das sind jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht an jeder Uni so der Fall. Ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, Produkt wird gerade ziemlich sexy. Ich bin der Überzeugung, dass es jetzt, also es ist halt ein super harter Job. Ja, also es ist einfach ein, weil halt viel von unterschiedlichen Seiten auf dich auch einhämmert und da muss man halt auch schon irgendwie ein bisschen Bock drauf haben, das zu machen. Und ich hoffe halt, also ich meine, unser, wenn ich da jetzt mal drüber spreche, warum machen wir das halt überhaupt? Ja, also ich meine, ich bin halt der festen Überzeugung, dass wir in, also generell in Europa dieses Digitalisierungsgame nur gewinnen können, wenn wir halt anfangen, anders über Produkte nachzudenken und anders über digitale Produkte nachzudenken. Und ich bin davon überzeugt, dass wir halt einfach unseren Beitrag dazu leisten können, Leute auf diesen Weg zu bringen, einfach anders über digitale Produkte nachzudenken. Und wenn ich halt den Impact da maximieren möchte, dann gehe ich halt auf die Produktler, weil die im idealen Fall halt in die Richtung gehen, das auch mitzuentscheiden. Und das ist so das, was uns da antreibt. Ja. Und das Zweite, und das ist halt eine sehr persönliche Sache, ich glaube, ich komme halt selber aus dem Tech-Bereich und ich weiß halt, dass EntwicklerInnen immer maximal unter schlechten Produktplan leiden. Vielleicht tue ich den Softwareentwicklern dann auch noch einen kleinen Gefallen damit. Ich sage nicht, dass Softwareentwickler nicht auch schuld sind an der Situation. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Also verstehe mich da bitte nicht falsch. Aber es ist, ja, ich glaube, jeder kann so seinen Beitrag dazu leisten, ein bisschen besser zu werden. Und so ist es ja auch bei uns, ne? Also ich muss sagen, ich lerne jede Kohorte, die wir machen, immer noch mal was Neues. Ja, weil ich ja auch was sehe von jemandem, der mir zeigt, so, hey, wir machen das so, das funktioniert total gut für uns. Sage ich so, ey, wäre ich nie auf die Idee gekommen, funktioniert aber. Ne? Die Welt ist ja auch nicht schwarz-weiß und viele Wege führen nach Rom und vielleicht kommt noch irgendwie eine abgedroschene Phrase da jetzt bei rum, aber es ist halt so, es gibt nicht nur das eine Produktmanagement und so ist es richtig, sondern es gibt viele, viele Variationen, aber die Grundprinzipien sind eigentlich ziemlich allgemeingültig, ja.
Ja, und das Schwierige, finde ich, ist ja quasi im Berufsalltag von einem Product Manager, dass in der Regel Entwickler haben 4, 5, 6, 7, 8 Kollegen, mit denen sie sich austauschen können, sagen können, ey, ich habe hier gerade einen Blocker und jemand schickt eine Doku rüber oder sagt, fragt ChatGPT oder keine Ahnung, hat quasi irgendwie einen Hinweis oder eine fruchtbare Diskussion im Sinne von, ah, das ist ein cooles neues Framework, das sollten wir uns mal anschauen. Ich finde, unter Product Managern gibt es diesen Austausch verhältnismäßig wenig. Also ich habe mich da sehr aktiv irgendwie drum bemüht, dass ich zu den Product Managern bei Europace, bei meiner letzten Firma, Kontakt gehalten habe, dass ich jetzt mit unserer Head of Product in der jetzigen Firma mich regelmäßig treffe, um da quasi einen Input zu bekommen, jetzt mit der Product Masterclass. Aber man muss halt wirklich sich sehr aktiv drum bemühen. Und es kommt halt nicht von alleine, dass man irgendwie Kontakt zu anderen Product-Leuten hat.
Ja, hundertprozentig.
Ich glaube, das führt natürlich dazu, dass man dann so Inselbildung hat und Leute anfangen, ganz schräge Prozesse zu machen und ganz so weirde Tools nutzen. Ja, genau.
Ja, nee, das macht schon Sinn. Also ich meine, ich habe das ja auch, aus Entwicklerperspektive, du tauschst dich immer konstant mit Leuten aus und du wirst wesentlich schneller besser. Das würde ich auch auf jeden Fall so unterstreichen, ja.
Ja. Was macht für dich einen guten Product Manager aus?
Also für mich macht einen guten Product Manager aus, dass sie oder er immer die richtigen Fragen stellt. Also ich glaube, das ist so die Essenz. Also ich glaube, gute Fragen zu stellen, um mehr und besser zu verstehen, wie Dinge funktionieren, machen dich halt zu einem guten Produktler. Und wenn du dann diese Insights nutzt, um dein Produkt halt kontinuierlich immer besser zu machen und dann halt auch in gewisser Weise halt zu messen, ob das jetzt qualitativ oder quantitativ ist. Also evidenzbasiert halt dein Produkt besser zu machen. Aber wenn so eine Fähigkeit ist, glaube ich, gute Produktler hören viel zu, stellen oder nicht glaube, sondern weiß, hören viel zu, stellen viele Fragen. Und ja, das würde ich sagen, macht einen guten Produktler aus, ja. Und es gibt natürlich auch immer unterschiedliche Typen, ja, und auch die Fähigkeit, ein Team und eine Firma zu begeistern, ja, von einer Produktvision, ja. Zu sagen, okay, da müssen wir hin. Hier ist das Ziel. Jetzt lass uns mal überlegen, wie wir da hinkommen. Und deswegen, und ich kann dir mit Sicherheit noch fünf andere Sachen sagen, wo ich sagen würde, okay, das macht einen guten Produktler aus und das spricht ja auch für die Vielfältigkeit von dem Job. Und das macht es auch einfach so schwer, ne? Weil das ist halt einfach so einer der krassesten T-Shape-Profile oder generalistischen Profile, die du dir halt vorstellen kannst, ne?
Was ich ja spannend finde, ist, dass vermutlich nicht alle, aber fast alle Gäste, die ich im Podcast habe, die eine coole Firma aufgebaut haben oder die dabei sind, eine coole Firma aufzubauen, legen riesigen Wert auf User-Interviews und sprechen einfach extrem viel mit ihren Kunden und sind da im ständigen Austausch und gucken sich genau an, wo sind denn die Painpoints, verstehen die User das Feature, was ich gebaut habe, wollen die User das Feature, was ich gebaut habe, ist da eine Zahlungsbereitschaft da, löst es wirklich ein Problem. Ich finde es krass, viele deutsche Firmen irgendwie zu sehen, wo so der Part ganz verloren geht, also quasi im kleinen Kämmerlein dann Produkte gebaut werden.
Ja,
Hast du das Gefühl, die meisten Firmen sind eher quasi weg von einer klassischen Produktorganisation und mehr in so einer Konzernstruktur, wo der Kontakt zur Außenwelt nicht so existiert?
boah, es kommt total auf die Firma an, ja. Also die Tendenz ist ganz klar da, umso größer die Firma, desto weiter bist du vom Kunden weg. Und desto weniger Incentivierung gibt es auch noch überhaupt in Richtung Umsatz, weil auch dann irgendwann ab einem gewissen Punkt fast wirklich unmöglich messbar, was dein Beitrag da wirklich ist, ne? Gerade wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, ein Support-Produkt für einen Riesenprozess bei, was weiß ich, einer Riesen Airline oder Automotive oder was auch immer baust, ne? Und da bist du natürlich total weit weg irgendwann. Und du merkst halt schon, dass die Leute dann weniger marktzentriert und mehr Delivery-zentriert arbeiten. Aber ich glaube halt auch, dass das im Allgemeinen, also sowohl ehrlicherweise in Konzernen als aber auch in kleineren Firmen halt einfach so eine krasse Projektkultur auch das Problem ist, ne? Ich meine, du hast halt irgendwie gerade so im Konzern hast du viel Projektbudgetierung, die dann irgendwie dafür sorgen, dass du halt Budgets hast, die nicht richtig an Outcomes geknüpft sind, sondern nur, dass du irgendwas durchdeliverst. Du hast Sales-Organisationen, die halt zwischen dir und dem Kunden hängen und dir nicht erlauben, mit dem Kunden zu sprechen. Ich meine, auch da kommt man drum herum, aber es ist natürlich dann irgendwie ein Kampf. Ja? Und um, so weiter der Produktler halt von dem Kunden weg ist und halt auch nicht die Möglichkeit hat, außerhalb dieser Projektstrukturen zu agieren, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass da ein geiles Produkt rauskommt, was dann auch am Markt funktioniert.
Und du würdest sagen, quasi so, also würde es jetzt als Agentur quasi Struktur auch so ein bisschen beschreiben, also dass du so harte Deadlines hast und ein ganz klar Wasserfallmodell im Vorhinein schon genau das Lastenheft existiert, was genau alles gebaut werden soll und das gar nicht groß im Austausch stattfindet. Also das nimmst du auf jeden Fall als Problem wahr, was zu beheben ist. Oder glaubst du, es gibt auch Firmen, wo das Sinn macht, dieses Setup? Weil ich hasse das, also ich würde in dem Umfeld nicht arbeiten wollen, aber ich frage mich immer, gibt's auch eine Firma, wo genau das richtig ist?
Ja, klar gibt's es. Also, ich meine, schau, wenn ich mir so Firmen, okay, jetzt ist jetzt wieder bald Bahnstreik und so, ne? Ich will jetzt nicht auf der Deutschen Bahn rumhämmern, aber Folgendes will ich sagen. So, für die Deutsche Bahn macht es total Sinn, den Großteil ihrer Themen in Projekten abzubilden. Weil, keine Ahnung, weißt du, einen Infrastrukturausbau, ja, den willst du nicht, also, das willst du als Projekt machen, ja. Die App bei der Bahn, das willst du nicht als Projekt machen, ja, weil du, da hast du halt Möglichkeiten, ganz, ganz schnell durch schnelle Releases auf halt Kundenfeedback zu reagieren, ja. Und ich glaube, also es gibt halt, wenn du keine, also grundsätzlich kann man schon sagen, wenn es halt viele Sachen gibt, die halt irgendwie ineinander greifen müssen, damit mit Dinge funktionieren und du halt irgendwie Also keine Ahnung, wenn man eine Schiene verlegt, das ist halt eine Schiene verlegt, ja. Also da ist jetzt nicht so, dass du halt irgendwie einen Kilometer Schiene verlegst und dann sagst du, ah, ups, sind doch ein bisschen, legen wir jetzt noch mal ein bisschen anders. Das muss halt ganz, ganz anders geplant werden. Und da macht es dann halt schon Sinn, das irgendwie als Projekt zu machen. Das heißt ja auch nicht trotzdem nicht, dass man nicht trotzdem in dieser Struktur auch verhältnismäßig agil, ja. Also man muss dann ja mal gucken, was sind die Zyklen, ja. Also zu sagen, okay, wir sehen, auf dieser Strecke ist viel Auslastung, also legen wir dann halt noch eine zweite Strecke daneben oder so, ja. Also das ist ja schon auch was, was auch die Bahn macht. Und grundsätzlich ist sowieso, wenn du Dinge machst, die kein Risiko haben, sowohl in Richtung Markt als auch in Richtung Umsetzung, dann ist agil ein totaler Overhead oder Iteration. Ja, keine Ahnung, wenn ich halt eine WordPress-Seite baue, ja, wo ich irgendwie für den 10. Friseur oder Friseurin da irgendwie ein Ding mache, dann weiß ich, wie eine Value Proposition aussehen muss. Dann weiß ich halt, wie die Webseite halt werden und dann knallst es halt als Projekt durch. Also ich meine, sorry, wo ist da die Unsicherheit? Also ich meine, Agilität, diese ganzen Iterationen, die kosten ja auch Zeit und Geld. Ja, also wenn ich halt genau weiß, wo ich hin muss, um diesen Wert zu delivern, dann ist der direkteste Weg einfach ein Wasserfall. Ja, und wenn ich das aber nicht weiß, und das ist bei den meisten Sachen, die komplex sind, dann ist halt ein iteratives Vorgehen total spannend. Und bei Produkten weißt du eben halt nicht. Und Produkte verändern sich halt auch über die Zeit und Bedürfnisse ändern sich und Märkte ändern sich, ja. Und deswegen sind halt digitale Produkte eben nicht Beispiele dafür, für Sachen, die man gut in Projekten abfrühstücken kann, ja.
Cool. Ich würde an der Stelle mal einen Cut machen. Find's super, super cool, was ihr da aufgebaut habt. Also ich merke, mir hilft das gerade sehr. Deswegen Dankeschön mal an der Stelle. Und war sehr, sehr spannend, mal so einen kleinen Lauf durch dein Leben zu machen, wo ja wirklich schon einiges passiert ist. Und ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, heute mal ein bisschen zu erzählen, was ihr macht und was du so gemacht hast.
War total spannend, Luis. Vielen lieben Dank für die Einladung. Finde ich im Übrigen auch ein total smartes Format, was du da machst. Also ich finde das, ich finde gut, ich finde smarte Formate gut. Ja, also ich meine, du hast halt Bock in die Richtung zu gehen. Also lädst du die Leute ein. Und das ist natürlich, wie man so bei Kunden, das ist ja natürlich so eine schöne Karotte. Ne? So, hey, guck mal hier, das ist meine Reichweite. Und dann dafür erzählst du ein bisschen was. Ne, aber war total nett und hat mir, also nicht nett im Sinne der kleine Bruder von Scheiße, sondern es war wirklich schön. So, es hat Spaß gemacht und ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Das
Und
freut mich sehr. Schöne Worte für die Seele. Das hat gerade sehr gut
sehr gut,
getan.
sehr gut. Freut mich.
Jawohl. Mach's gut. Schönen Tag dir.
Also dann, mach's gut. Danke dir. Ciao, ciao.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne liken, abonnieren, teilen, was auch euer Tool zur Verfügung stellt, mit dem ihr gerade diesen Podcast hört. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Gerne auch nächste Woche wieder reinschalten und bis zum nächsten Mal.